Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Bevor es heute losgeht, du weißt sicher, was jetzt kommt, wie immer der Hinweis auf Steady. Denn mit Steady kannst du diesen Podcast finanziell unterstützen. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir und dem Team, den Podcast Schritt für Schritt unabhängig zu produzieren. Jetzt unter www.im-aufzug.de informieren und UnterstützerInnen werden. So erhältst du vorab Zugang zu neuen Folgen und wirst, wenn du das möchtest, namentlich im Podcast genannt. Diese Woche geht der Dank an die UnterstützerInnen Christine und Sebastian. Vielen Dank für eure Wertschätzung. Und schon geht's los. Er ist Aktivist für Veganismus und queere Aufklärung, eigentlich Arzt und kommentiert Reality-TV-Formate. Bei Alyosha Mutadi wusste ich direkt, dass wir im Gespräch kaum alle spannenden Themenfelder abgrasen können, mit denen er sich beschäftigt. Bekannt geworden ist er durch den YouTube-Kanal Vegan ist ungesund. Zuletzt war er Teil der Netflix-Serie Queer Eye Germany. Alyosha ist ein sogenannter Sinfluencer, obwohl er selbst nicht so ganz weiß, was er mit dem Begriff anfangen soll. Fest steht für ihn aber, dass er seine Plattform nutzen will, solange er kann. Auch wenn dazu starker Gegenwind, Leistungsdruck und eine ordentliche Portion Frust gehört, immer wieder von vorne anfangen zu müssen. Wir sprechen darüber, warum Alyosha sich früher nicht queer genug gefühlt hat, warum er beim Autofahren flucht und wie viel Zeit er täglich am Handy verbringt. Viel Spaß mit Alyosha Mutadi. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Ich freue mich, dich wiederzusehen, diesmal im Podcast im Aufzug. Alyosha Mutadi.
Hallo und danke schön für die Einladung.
Sehr gerne.
Schön, dass ich wieder da sein darf.
Ja, ich habe mich sehr gefreut, dich wiederzusehen. Du bist ja, als wir das letzte Mal gesprochen haben, bist du danach ja ganz schön steil gegangen. Du hattest dann doch den einen oder anderen neuen Moment. Du hattest eine Netflix-Serie mit aufgebaut, mitgestartet. Und das hat natürlich dann auch deine Reichweite nochmal krass nach oben wahrscheinlich auch katapultiert. Aber dazu kommen wir noch. Alle meine Gäste frage ich immer in Aufzug. Hattest du schon mal einen awkward Moment in einem Aufzug?
Ich überlege gerade, ob ich schon mal so einen richtigen awkward Moment hatte. Also ich glaube, so diese typischen awkward Momente, in denen man einfach da steht und diese Aufzugmusik läuft und man sich versucht und man einfach nicht weiß, was man sich sagen soll und der Aufzug voll ist. Ich muss sowieso sagen, dass ich nicht so der Freund von engen Räumen bin, mit vielen Menschen drin. Das gilt für draußen und drinnen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, ich hatte keinen konkreten, an den ich mich erinnere, wo mir irgendwas Schlimmes, Peinliches passiert ist. Aber ich hatte sehr, sehr viele von unangenehmer Stille. Man weiß nicht, was man sich sagen soll.
Wenn du jetzt gerade sagst, dass du eigentlich große Menschenansammlungen sowohl in Aufzügen als auch in der, keine Ahnung, Straße oder auf der Straße meidest, ist das der Grund, warum du dann eher die Medien spielst und bearbeitest?
Nee, also das hat sich einfach so ergeben. Und ich würde auch sagen, dass sich das mit den großen Veranstaltungen so entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob das durch Corona mehr geworden ist oder mir bewusster geworden ist. Aber mich macht das inzwischen einfach nervös. Früher war ich super gerne in der Stadt und bin shoppen gegangen oder habe mich umgeguckt und Kaffee und so. Jetzt merke ich immer, je voller es ist, desto gestresster werde ich. Auch so Veranstaltungen wie CSD, die ich eigentlich total schön finde und für mich auch wertvoll sind, mag ich nicht mehr, wenn ich nicht auf dem Wagen oder so sein kann, wo ich einen abgetrennten Bereich quasi habe und mich mehr oder weniger entspannen kann. Dann kann ich auch zwischendurch mal runter. Und das mit den, dass ich jetzt die Medien bespiele, die ich bespiele, ist, glaube ich, eher aus Zufall entstanden. Also, ja.
Und wie viele Minuten dauert es, bis jemand auf der Straße dich anspricht, ob du ein Autogramm geben kannst?
Das passiert nicht so wahnsinnig oft. Ich würde sagen, es hängt auch sehr von der Gegend ab, in der man ist. Also wenn ich jetzt irgendwo auf dem Land unterwegs bin, ist die Wahrscheinlichkeit halt deutlich geringer als in der Stadt. Und selbst in der Stadt gibt es Gebiete in Hamburg, in Berlin, wo es viel häufiger passiert als in anderen Bereichen. Ist ganz spannend. Ich müsste eigentlich mal darauf achten, welche Stadtteile das genau sind. Aber ja, gut, dann wird man. Ich finde es eigentlich immer ganz nett. Also die meisten Leute, die mich ansprechen, sind super, super lieb und nett und süß und wollen mir meist einfach nur Danke sagen und manchmal ein Foto. Und ich muss auch ehrlich sagen, mir persönlich ist es lieber, wenn man auf mich zugeht und mich fragt, als wenn man mir danach schreibt, ich habe dich gerade gesehen und beobachtet, aber ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen, weil ich dann immer so denke, oh Gott, ich wurde beobachtet.
Ja, das ist auch ein bisschen cringe, das stimmt. Ich war mal mit Felix Lobrecht Kaffee trinken und bei dem war das wirklich, das hat Ausmaße angenommen, wo man sich nicht mehr unterhalten konnte.
Das glaube ich.
Weil dann ständig jemand vorbeikam und das ist natürlich auch krass.
Das muss ich ehrlich sagen, stelle ich mir auch ziemlich krass vor. Das ist wirklich nicht, also nicht ansatzweise so bei mir. Aber also bei Felix Lobrecht kann ich mir vorstellen, dass der nicht irgendwo in Ruhe in einem Café sitzen kann.
Oh, ja, ja, oder nur im Hinterzimmer.
Ja, aber
ist auch krass, oder?
Ja, total. Eigentlich auch mega schade, ne?
Voll.
Ist auch irgendwie, ich finde es auch irgendwie so spannend. Ich war jetzt gerade vor, ich weiß nicht, vor einer Woche auf einem Beyoncé-Konzert.
Ach was.
Und ich, ja, so viel zu Menschenansammlung. Und ich habe dann, ich habe das immer wieder, dass ich, wenn ich so Veranstaltungen sehe, auch wenn ich selber auf der Bühne stehe und ganz viele Leute da sind oder egal wo auf der Straße angesprochen werde oder sehe, wie andere Leute andere Menschen ansprechen und toll finden, dann habe ich immer so diesen Moment, wo ich denke, hey, das sind am Ende doch alles auch nur Menschen, dass die so auf so ein Podest gestellt werden. Also zum Beispiel das Beyoncé-Konzert, das war so Wahnsinn. Das ist ja eine einzige Stadt gewesen. Da waren 40.000 Leute oder sowas in diesem Stadion. Das ist eine Stadt in Deutschland, die, keine Ahnung, wie viele Städte sie hier macht, wie viele Städte sie weltweit macht. Überall Hunderttausende von Menschen, eine Person.
Krass,
und die kriegen Heulkrämpfe teilweise. Das ist wirklich irre. Also, ja.
Und dann versteht man auch, wenn die dann sich irgendwie nur noch über den Hintereingang, Tiefgarage von A nach B fortbewegen.
Ja, 100%. Ich glaube, ich würde es auch nicht anders machen.
In einem Podcast hast du mal erzählt, das war mir wirklich neu, dass dein Vater aus Libyen kommt. Ich hätte es wahrscheinlich googeln können, aber ich kenne dich ja auch nur aus deinen Social Media Auftritten und von Netflix und anderen Gesprächen, die wir schon hatten. Und in meinem letzten Podcast war Frank Jung zu Gast. Und der hat ja den Podcast Halbe Kartoffel, wo er quasi genau darüber spricht, dass er halb Deutscher und halb Nicht-Deutscher ist. Und was ich bei der Frage mal ganz spannend finde, ist nicht so die Frage, erzähl doch mal aus Libyen, sondern was ist besonders deutsch an dir?
Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, die wurde mir noch nie gestellt. Entsprechend muss ich jetzt auch erstmal nachdenken, weil es ist eigentlich ganz spannend. Ich habe sehr oft darüber gesprochen, dass ich mich mein Leben lang eigentlich nie so richtig als deutsch gesehen habe. Ich weiß nicht, woran das genau liegt, aber ich habe immer das Gefühl...
Bist du arabisch?
Nee, leider nicht. Mein Papa hat mir das leider, leider nicht beigebracht. Er bereut es, glaube ich, jetzt auch selber. Es ist schwierig. Also ich habe wirklich lange Zeit immer gedacht, wenn ich jetzt zum Beispiel reisen war, dann habe ich immer gesagt, ich komme aus Deutschland, aber ich fühle mich irgendwie nicht deutsch. Ich habe es immer hinterher geschoben. Und das hatte nichts damit zu tun, dass ich nicht stolz bin oder dass ich, also ich habe sowas wie Patriotismus jetzt nicht so stark ausgeprägt, aber ich habe einfach immer das Gefühl gehabt, ich gehöre nicht so richtig hierhin, habe ich das Gefühl, wenn das irgendwie Sinn macht. Ja, und ich meine, natürlich kam in meiner Jugend, Heranwachszeit dann auch immer häufiger so, je nachdem, wie ich gerade aussehe, kommt auch mal die Frage, wo ich herkomme, wo meine Wurzeln sind, aber gar nicht jetzt so krass viel. Und trotzdem habe ich schon das Gefühl, dass das irgendwie wahrscheinlich was mit einem macht, unterschwellig, auf Dauer. Insofern, was ist richtig deutsch an mir? Ich bin auf jeden Fall nicht super ordentlich, ich bin nicht super pünktlich, ich bin nicht super genau.
Aber du isst gerne Schwarzbrot vielleicht.
Ja, ich habe gerade überlegt, ob es vielleicht eher sowas ist wie, ich bin sehr diszipliniert in bestimmten Bereichen. Also ich mache zum Beispiel sehr gerne meinen Sport und da bin ich dann sehr diszipliniert, schon fast zwanghaft. Dann esse ich sehr gerne, aber das ist jetzt nicht unbedingt deutsch. Was ist denn noch so typisch deutsch?
Vielleicht schlechte Laune.
Aber das heißt schlecht. Ja nicht, schlecht gelaunter Autofahrer. Wenn ich Auto fahre, ich bin sehr schnell gereizt beim Autofahren. Ist das typisch deutsch?
Du hupst schnell, ja? Bist du schneller
am Hupen? Nee, ich hupe sehr selten. Ich fluche eher im Auto rum.
Ja, das ist vielleicht deutsch. Das könnte eine deutsche Eigenschaft sein.
Okay,
ja.
Gut. Dann haben wir was gefunden.
Also ich glaube, ich bin pünktlich.
Okay.
Obwohl ich Peruaner bin, also halb Peruaner. Ich bin nämlich auch eine halbe Kartoffel.
Ah, und, welcome to the club.
Genau. Und, also ich glaube, was bin ich pünktlich und vielleicht auch so ein bisschen ungeduldig. Aber ich weiß nicht, ob das Deutsch ist.
Aber das wäre ja im Endeffekt das, was ich beim Autofahren habe. Weil das ist ja auch, bei mir ist es Ungeduld. Also Ungeduld, genau, die dazu führt, dass ich dann sauer bin, weil es nicht vorangeht.
Genau, genau. Ja, das ist interessant.
Ich weiß nicht, ob das Deutsch ist. Müsste ich mal drüber nachdenken.
Ich habe mit vielen Gästinnen gesprochen, die entweder einer Minderheit angehörten oder marginalisiert sich fühlen oder sind. Und viele von denen erzählen, dass sie in vielen Kategorien auch ab und zu dann ihre Minderheitenanwesenheit verstecken können. Also, dass sie dann sagen, okay, sie sind white passing oder sie sind straight passing, wenn man das sagen kann. Nutzt du das manchmal für dich auch?
Ja, 100%. Also ich würde sagen, dass ich habe da auch schon ein bisschen immer mal wieder drüber gesprochen, dass das natürlich ein Privileg ist, dass ich relativ straight passing bin, sofern ich mich so geben möchte, bedeutet, dass ich, ich sag mal, die Art und Weise, wie ich mich bewege, wie ich mich kleide und wie ich rede, für die meisten Menschen nicht sofort darauf hindeutet, dass ich schwul sein könnte. Und da habe ich mich aber auch sehr lange gefragt, ist das ein Resultat eines Schutzmechanismus von mir? Also ist das etwas, was ich mir antrainiert habe, weil ich einfach Diskriminierung aus dem Weg gehen wollte? Oder ist das einfach, weil ich wirklich so bin? Und das ist ein bisschen eine Frage, die mich tatsächlich, auf die ich noch keine richtige Antwort habe. Weil ich habe das ja mein Leben lang so gemacht. Man lernt ja, um sich rum Dinge wahrzunehmen, wie sie sind, wie sie normal erscheinen. Und ich habe dann immer gedacht, ja, okay, wenn das normal ist und ich nicht normal bin, dann versuche ich mich einfach so zu verhalten. Und das ist jetzt kein bewusster Prozess, eher ein unbewusster. Und deswegen würde ich sagen, ich nutze das auch immer noch. Also ich merke bis heute, wenn ich in einem Raum voller Männer bin, fühle ich mich direkt unwohler. Es ist immer so. Und ich merke, dass die Art und Weise, wie ich mich bewege und wie ich rede, anders wird. Also ich spreche anders, ich rede über andere Themen. Ich versuche, in Anführungszeichen, männlicher zu wirken. Und ich bin einfach innerlich angespannter. Und was mein White Passing, also ich würde auch sagen, dass ich relativ White Passing bin. Also wenn, dann werde ich ein bisschen exotisiert, dass die Leute mal sagen, oh ja, du irgendwas so Südamerikanisches oder Südländisches würden sie mir zuordnen. Das ist jetzt nicht so eine schwere Belastung, die ich dann habe. Ich habe tatsächlich während des Studiums kam mal so ein paar Sprüche, die ein bisschen schwierig waren. Immer mal wieder von PatientInnen oder so, die dann gesagt haben, dass ich gut Deutsch spreche oder die mich einfach lange Monologe gehalten haben, und wenn ich nicht geantwortet habe, haben sie mich gefragt, haben sie das jetzt überhaupt verstanden? Und dann habe ich gesagt, ja. Ach so, ja, nee, ich dachte nur wegen ihrer Hautfarbe. Ich so, okay. Sowas ist dann mal passiert, aber selten.
Okay. Aber das finde ich gerade ganz interessant, dass du dich in einem Raum voller Männer eher unwohl fühlst. Mhm. Wenn ich das jetzt übertrage auf mein Leben, ich habe mich auch jahrelang im Raum voller behinderter Menschen unwohl gefühlt, weil ich immer dachte, ich bin nicht wie die, obwohl ich es ja doch bin. Also ich habe, mein ganzer Freundeskreis bestand immer aus Nichtbehinderten, mit denen habe ich mich gemessen, mit denen habe ich irgendwie, keine Ahnung, auch viel, viel Zeit verbracht. Und ich muss es echt lernen, auszuhalten, und das kann ich auch wertschätzen, mit behinderten Menschen auch länger im Austausch zu sein.
Aber weißt du, woran das liegt? Weil das wäre im übertragenen Sinne bei mir ja so, als ob ich sagen würde, wenn ich mit queeren Menschen unterwegs bin.
Ja, ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich einfach selber immer dachte, ich gebe 110, 120%, um so zu sein wie die Nichtbehinderten, und ich lasse mir bloß meine Behinderung nicht anmerken. Mhm. Ich verstecke sie, ich verdränge sie so gut ich kann, auch wenn ich den Rollstuhl immer mit mir rumschleppe. So gut ich kann, versuche ich, das nicht zum Thema zu machen. Mhm. Und das hat dann oft dazu geführt, dass ich abends dann total erschöpft war, während die anderen noch Party gemacht haben.
Ach krass. Ja, okay, weil ich überlege gerade, ich hatte das Einzige, was ich in die Richtung, was meine Queerness zum Beispiel angeht, hatte ich das auch, dass wenn ich in einem Raum voller queerer Menschen war, die aber zum Beispiel sehr sicher in ihrer Queerness waren, dann hat mich das sehr stark verunsichert. Also dann hatte ich immer das Gefühl, dass ich nicht queer genug bin. Also dass ich, also das, was ich mein Leben lang versucht habe zu verstecken, was ich ja jetzt zum Beispiel versuche zu embracen, also irgendwie stolz darauf zu sein, ist ein Prozess, aber ich versuch's, das hat mich verunsichert. Also mich hat das, ich habe dann immer gedacht, jetzt, das reicht nicht, ich bin nicht queer genug. Also ich habe zu wenig Probleme im Leben gehabt, als dass ich mit denen jetzt hier so sein darf, wenn das Sinn macht.
Genau, das hatte ich auch. Also dann natürlich, wenn ich dann im Raum der Mensch mit Behinderung war, das ist ja dann wie du im Raum mit Queeren, dann dachte ich auch immer, ach krass, da im Vergleich dazu geht's mir ja ganz gut, bis hin zu, oh Mann, zum Glück habe ich das nicht, oder verdränge ich das nur? Im Prinzip war es immer so ein Blick in den Spiegel.
Ja.
Und das wollte ich eigentlich gar nicht wahrhaben.
Ja.
Spannend.
Auf jeden Fall.
Glaubst du, junge Menschen haben es leichter, heutzutage sich zu outen?
Ja, die Frage wurde mir, ich finde es immer so schwierig. Also ich würde sagen, es kommt drauf an. Prinzipiell und overall würde ich sagen, ja, die meisten Menschen, gerade in nicht ländlichen Gebieten, würde ich sagen, haben es im Schnitt leichter. Es wird auch sicher mit Sicherheit Ausnahmen geben von Menschen, die es immer noch unfassbar schwer haben, weil ihre Familie das gar nicht toleriert, weil sie sehr konservativ aufwachsen, weil sie Angst haben müssen, weil sie auf dem Dorf oder ländlich aufwachsen. Aber man muss ja sagen, im Schnitt ist es schon so, dass wir deutlich mehr Ressourcen haben. Bedeutet, wir können uns über Social Media connecten, es ist viel leichter, sich mal auszutauschen, es ist viel leichter mal, also Sichtbarkeit zu haben, überhaupt Netflix anzumachen, eine Sendung zu sehen, oh krass, da sind auch queere Menschen, das hatte ich alles nicht, ist in Magazinen, im Fernsehen, im Radio, in Podcasts, auf Instagram, all das gab's bei mir noch nicht, gab's bei dir auch nicht und das ist natürlich einfach was, was finde ich total bereichernd ist, so, die Möglichkeit zu haben, das einfach zu sehen und zu wissen, man ist nicht alleine damit. Und das hilft ja schon mal zumindest das Gefühl zu haben, okay, ich könnte mir vorstellen, dass ich mal darüber spreche, weil ich weiß, dass ich nicht kaputt bin. Ich bin nicht der Fehler im System, sondern ich bin einfach okay, so wie ich bin. Ich bin gut, so wie ich bin. That being said, muss man sagen, gibt's natürlich auch immer noch super viele Probleme und auch immer, jede Bewegung bringt ja auch immer eine Gegenbewegung mit sich, ne? Und man sieht ja auch jetzt gerade, dass es einen ganz schön krassen Rechtsruck überall gibt, nicht nur in Deutschland, aber besorgniserregend schnell in Deutschland, in den USA ist gerade ein unfassbarer Kampf gegen queere Menschen. Italien, Finnland, Frankreich, überall gibt es einen Rechtsruck gerade. Es macht mir wirklich Angst. Wir haben natürlich jetzt auch andere Probleme, die noch dazukommen. Wir befinden uns mit einer Klimakrise, es herrschen mehrere Kriege. Menschen flüchten aus Kriegsgebieten. Also ich würde sagen, die Probleme haben sich geschiftet.
Ich werde diese Frage ja auch sehr häufig gefragt, ne, ob Dinge besser werden für behinderte Menschen. Und ich denke dann immer so, ob diese Frage nicht auch ein bisschen suggeriert oder erwartet, dass wir irgendwann dieses lästige Thema los sind.
Ja.
Und, ne, also wann haben wir es denn endlich geschafft? Und dass man damit ja auch Generationen miteinander vergleicht, die man vielleicht auch gar nicht miteinander vergleichen kann, weil man ja auch Leid nicht vergleichen sollte.
Ja.
100%. Auch in der gleichen Generation nicht. Ne? Und deswegen ist es, je länger ich darüber nachdenke, eigentlich auch eine ganz schöne Stellvertreterfrage für irgendwas anderes. Ich weiß noch nicht genau, wofür.
Naja, du hast schon recht. Also ich glaube, dass da schwingt ganz viel. Also ich glaube, dass viele Leute natürlich auch diesen Impuls haben zu sagen, ich finde das erstaunlich, dass das noch ein Thema ist. In meiner Welt ist das kein Thema mehr, weil ich muss sagen, mir ist es egal, ob jemand im Rollstuhl sitzt oder welche Hautfarbe die Person hat oder welche sexuelle. Ich liebe alle Menschen.
Mhm, genau, für mich sind alle Menschen gleich.
Für mich sind alle Menschen gleich. Ich sehe Menschen sind Menschen.
Genau.
Ich sehe keine Unterschiede. Und das ist natürlich eine gut gemeinte, wenn auch doch problematische Aussage, weil es ja Lebensrealitäten und Diskriminierung verkennt und mehr oder weniger die Verantwortung sich mit den Themen auseinanderzusetzen, auf den Rest der Gesellschaft schiebt, weil ich selbst muss mich nicht damit auseinandersetzen, weil ich bin ja nicht das Problem. Die anderen sind das Problem. Ich liebe alle Menschen. Und ich weiß aber, wenn Menschen sagen, dass sie überrascht sind, dass ich noch diskriminiert werde, dass sie sich noch nie damit auseinandergesetzt haben.
Genau. Georgine Kellermann war vor ein paar Ausgaben mal hier zu Gast. Und ich habe sie dann gefragt, wie sie, sagen wir mal, zusammenfassend sagen würde, sie ihr Outing und ihre Geschlechtsumwandlung, die ja keine operative war, sondern einfach erstmal nur sich selber dann auch so kleiden und so nennen und so, wie sie die erlebt und empfunden hat. Und sie hat gesagt, dass es eigentlich alles ganz okay war. Und dann habe ich mich gefragt, dass ich das schwer nachvollziehen kann, weil ich kenne so viele queere Menschen, die so aktivistisch tätig sind und so wütend und so verletzt, dass ich sie gefragt habe, ob das so eine Art Altersmilde ist, dass sie jetzt quasi sagt, bei mir ist eigentlich alles okay. Und da hat sie dann kurz nachgedacht und meinte, kann sein.
Ehrlich gesagt überrascht mich das nicht. Ich glaube auch, man gewöhnt sich sehr stark an so eine Art Grundfrustration, die man hat. Und ich merke das ja selber auch, ne? Also man kommt ja fast in so einen Zustand, wo man einfach denkt, ja gut, das ist halt so. Das muss bis zu einem bestimmten Punkt muss man ja auch ehrlich sagen, muss man lernen, damit umzugehen. Beziehungsweise man muss lernen, in sich reinzuhören, wie viel man davon noch ertragen kann oder möchte. Weil das hat ja auch viel mit Energiereserven zu tun. Und wenn ich merke, ich kann nicht mehr, dann muss ich mich, glaube ich, so ein bisschen darauf einstellen, dass ich das akzeptieren muss. Also eine gewisse Akzeptanz gehört dazu, weil wenn wir, ich glaube, wenn wir uns das aussuchen könnten, dann würde das alles in einem ganz anderen Tempo verlaufen, als es gerade tut. Und wir leiden ja leider auch ganz krasse Rückschritte immer wieder. Das merkt man ja auch. Insofern überrascht mich das nicht, dass sie das gesagt hat. Und ich glaube auch, dass viele von uns das als Schutzmechanismus machen. Und das Absurde daran ist ja auch, Aktivismus für die meisten Formen der Diskriminierung bedeutet ja nicht, dass wir irgendwie mehr wollen. Es geht ja wirklich einfach nur darum, das absolute Minimum, nämlich gleiche Rechte. Es ist ja wirklich, man fragt nach dem absoluten Minimum. Und wenn Leute vergeht auch kein einziger Post, wo ein Fußballer sich outet oder über irgendwas spricht, kein einziger Post, in dem nicht hunderte von Kommentaren darunter sind, die sagen, ist mir scheißegal, interessiert mich doch nicht, warum müssen wir da noch darüber reden, das nervt nur noch. Oh, das ist, ja, und ich habe Tage, an denen mich das total fertig macht. Und ich habe Tage, an denen ich denke, ja, ist halt so, kenne ich schon. Und das wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, oder?
Ja, total. Ich habe auch das Gefühl, was bringt das eigentlich alles, diese Aufklärung, wenn man immer wieder von vorne anfangen muss? Kommen wir da überhaupt weiter? Oder sind wir eigentlich die ganze Zeit auch nur damit beschäftigt, wieder bei Null anzufangen?
Ja.
Und das frustriert mich auch.
Ja, und auch immer dieses Hin und Zurück, ne? Also ich meine, jetzt hatte ich zum Beispiel eine Zeit lang das Gefühl, dass es echt besser wurde. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, es bewegt sich alles gerade wieder zurück. Ich merke das in meinen Videos, die Kommentare, die ich bei YouTube bekomme, die Kommentare, die ich bei Instagram bekomme. Ich bin jetzt inzwischen auf der Straße häufiger beleidigt worden, dass das alles mehr wird. Also ich habe das Gefühl, dass die Gewalt, verbal, wie auch immer, körperlich, habe ich es bisher Gott sei Dank noch nicht erfahren, und Antidiskriminierung, also und Diskriminierung deutlich mehr geworden ist.
Und du hast auch noch nicht gesagt, dass immer mehr Videos von dir demonetarisiert werden auf YouTube.
Ja, ich weiß natürlich auch, dass das, hatte auch ein bisschen was mit meinen Themen zu tun, dass die jetzt nicht super werbefreundlich sind, aber ja, es ist in letzter Zeit sehr häufig passiert.
Aber das ist ja auch so eine Art Diskriminierung. Also,
auf jeden Fall ist es auch. Gerade, also wenn es, ich habe auch bei mehreren Videos, habe ich mich gefragt, wie das sein kann. Wenn es um Diskriminierungsthemen geht, wenn ich jetzt nicht über wirklich explizit super krasse Sachen spreche, verstehe ich tatsächlich auch nicht, warum das entmonetarisiert wird. Da ist der Algorithmus leider noch diskriminierend, ja.
Eine deiner großen YouTube-Reihen ist ja, dass du reagierst auf Videos, die es schon gibt auf YouTube.
Ja.
Die teilweise oft sehr polarisierende Thesen haben und du dann versuchst, da quasi gegenzuhalten.
Nein.
Meinst du nicht?
Doch.
doch, schon. Und was motiviert dich denn dann trotzdem, das immer wieder neu zu machen? Du gehst ja richtig da auch in den Sumpf rein, lädst dir da richtigen Shit in deinen Kopf.
Schön gesagt.
Muss ja auch nicht sein.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube auch manchmal, mir fehlt ein bisschen die Balance. Ich habe auch das Gefühl, ich möchte zwischendurch mal wieder positivere Sachen machen und dann mache ich meinen Laptop auf und sehe, keine Ahnung, AfD gewinnt Landtagswahlen irgendwo, weißt du? Und dann bin ich wieder in so einem Rage-Mode, in dem ich einfach denke, ich muss darüber sprechen. Ich weiß nicht, wie lange ich die Möglichkeit habe, diese Plattform noch nutzen zu können. Ich weiß nicht, wie lange mir die Leute noch zuhören wollen. Und ich habe das Gefühl, solange ich das kann, möchte ich darüber sprechen. Und es ist ja auch sehr viel aus einer Verzweiflung raus. Ich möchte einfach versuchen, auf eine möglichst ruhige und verständnisvolle Art und Weise Menschen klarzumachen. Mein Wunsch ist eigentlich, dass ich Menschen Tools mit an die Hand gebe, die ich auch mit an die Hand gegeben bekommen habe, dass man versteht, was da passiert. Dass man diese gefährliche Sprache zum Beispiel erkennt, dass die manipulative Sprache erkannt wird, dass Menschen verstehen, was Diskriminierung bedeutet, dass Menschen verstehen, was sie dagegen tun können, dass wir Verbündete brauchen. Warum ich mir den ganzen Scheiß immer wieder gebe, weil ich hoffe, dass das was bewegt. Und ich glaube, es bewegt auch was, sonst würde ich es, glaube ich, nicht immer wieder machen.
Du scheißt dich ja in den Videos dann auch nicht über deine eigenen Gefühle zu sprechen, dass es dir in bestimmten Situationen nicht gut geht oder gut ging. Ist das dir am Anfang schwer gefallen?
Erstaunlicherweise nie so richtig. Also ich glaube, natürlich, es gab immer wieder Situationen, in denen ich dachte, das ist jetzt ein bisschen schwieriger für mich. Aber im Schnitt würde ich sagen, ich habe da auch mal drüber nachgedacht, ich glaube, dass das auch was mit Kontrolle über mich selbst zu tun hat.
Mhm.
Wenn man sich seiner selbst bewusst ist, und das bedeutet eben auch, dass man sich der Unsicherheiten bewusst ist, dann gibt mir das Kontrolle über die Situation, die mir niemand anders geben kann. Wenn jemand anders dann sagt, du bist doch nur verunsichert, du bist doch nur das und das, dann ist das eine Fremdzuweisung. Wenn ich aber selber sage, ich weiß, dass ich unsicher bin, ich weiß, dass ich schlechte Tage habe, ich weiß, dass ich Struggles habe, dass ich mit, keine Ahnung, meinen Unsicherheiten oder der Angst zu versagen, der Angst, irrelevant zu werden, oder einfach einen Tag habe, an dem ich Schwierigkeiten habe, aufzustehen, wenn ich das offen kommuniziere, dann habe ich das in der Hand. Mhm. Und deswegen fällt mir das noch relativ leicht. Und ich habe auch das Gefühl, dass das andere Menschen dazu inspiriert, das auch zu tun. Und das möchte ich gerne. Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Total. Ich kann das mega nachvollziehen.
Also, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn ich Instagram konsumiere und einen Scheißtag habe, dann habe ich das Gefühl, allen geht's nur gut. Also natürlich jetzt mal abgesehen von den Nachrichten, so, aber ich habe das Gefühl, alle haben ihren Shit zusammen, alle sind immer nur krass drauf beim Sport, auf irgendwelchen krassen Events, sind immer unterwegs, haben neuen Podcast, neues Projekt, hier neues Event, hier neues.
Und wir vergleichen uns.
Nur ja. Am Vergleichen, furchtbar, furchtbar.
Ja, voll. Aber die Leute vergleichen sich ja auch mit dir.
Absolut, und deswegen möchte ich Ihnen das auch immer wieder klar machen, dass ich halt genauso diese Struggle habe. Genau das ist der Grund, weil ich weiß, wie es sich für mich anfühlt. Und ich weiß auch, wenn ich den Leuten das sage, wie viel dankbare Antworten ich darauf bekomme, dass sie das, einfach nur, wenn ich sage, ich habe heute einen schlechten Tag, dass die Leute sagen, ich bin so froh, dass du das sagst. Mhm. Weil ich habe heute auch einen Kacktag und mir tut es gut zu sehen, dass jemand, der in der Öffentlichkeit steht, auch mal offen darüber spricht.
Und dann kommen vielleicht Leute, die sagen, ja, aber immerhin hast du Reichweite.
Ja, dann
stell dich mal nicht so an. Dein Leben hätte ich auch gern.
Sollen sie mich gaslighten? Was soll ich dazu sagen? Es ist ja mir, also für mich invalidiert das meine Gefühle ja nicht nur, weil mir jemand sagt, immerhin hast du Reichweite. Das ist ja für mich so, du kannst natürlich immer wieder Punkte finden, an denen es anderen Menschen besser oder schlechter geht. Aber danach leben wir ja nicht.
Ja. Wir haben verschiedene Themenkomplexe, über die wir heute reden würden. Wir reden ja über queeres Leben, queer sein. Wir reden über teilweise Migrationshintergrund, wir reden über Hass im Netz. Und über allem steht immer irgendwie für mich so eine Frage, außer vielleicht beim Thema Queer sein, weil so einfach ist das natürlich nicht, aber für mich steht immer so diese Frage, kann man eigentlich mit Social Media einfach aufhören oder ist man nicht selber dann auch in so einem Hamsterrad gefangen, dass man liefern muss, der Algo braucht irgendwie Input, man zieht ja auch irgendwie Bestätigung daraus, also ich zumindest, und mir fällt es schwer, einfach zu sagen, ab morgen mache ich was ganz anderes.
Also konkret ist die Frage...
aufhören. Kannst du aufhören? Glaubst du, du hast die Kraft, irgendwann zu sagen, Leute, ich höre auf?
Also aktuell nicht. Also ich habe tatsächlich immer mal wieder darüber nachgedacht, in Phasen, in denen es mir schlecht ging und in denen ich wenig Anfragen hatte und hohe Selbstzweifel entwickelt habe, habe ich dann darüber nachgedacht und ich bin ja eigentlich Arzt, sodass ich dann dachte, wie wäre es jetzt für mich, wieder im Krankenhaus zu arbeiten? Könnte ich das? Mhm. Könnte ich wieder Nachtdienste machen? Und eigentlich habe ich dann relativ schnell gemerkt, boah, nee, aktuell kann ich mir das nicht vorstellen. Ich könnte mir zwar vorstellen,
wieder... Du warst Anästhesist oder so, ne?
Genau, Anästhesist. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, wieder so ein bisschen quasi mit einer halben Stelle anzufangen oder ne, also 50%, aber dann vielleicht in einem entspannteren Krankenhaus, nicht direkt mit Nachtdiensten und sowas anfangen. Das heißt, ich habe gefühlt so ein Standbein, was ich nutzen kann, aber aktuell nicht nutzen möchte. Und ich weiß 100%, was du meinst, dass man so ein bisschen da drin gefangen ist, weil das Problem ist ja gerade, wenn man Unsicherheiten hat, dass einem das Internet auch vieles geben kann, vermeintlich. Weil das im Endeffekt sind das ja leere Umarmungen, ne? Also ich freue mich natürlich trotzdem über, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen, ich freue mich über jede liebe Nachricht. Aber das füllt ja keine Lücke, die man hat so richtig. Also das ist... Die tiefen Bedürfnisse, glaube ich, die wir haben, gesehen, verstanden und geliebt zu werden, die gelten ja vor allem unserem nahen Umfeld.
Genau.
Und es ist voll schön, wenn man einen Post macht und der kriegt voll viele Likes und der nächste Post kriegt dann total wenig und dann denkt man sich so, okay, habe ich was falsch gemacht? Finden die Leute mich jetzt doof? War der Post nicht gut? Man hinterfragt sich sofort und seine Fähigkeiten, als ob der Wert als Mensch von Zahlen abhängt. Das ist total absurd. Ja, wir haben ja schon ganz viele andere Sachen geleistet. Du hast so viele Menschen aufgeklärt und beeinflusst, positiv beeinflusst, Sichtbarkeit gegeben. Allein durch deine Existenz, allein durch meine Existenz, durch das, was ich mache, dass wir darüber sprechen. Das gibt so vielen Menschen das Gefühl, was wir vielleicht früher nicht hatten. Aber das vergisst man dann. Also kurze Antwort, nein.
Ja, und vor allem die Dinge, nach denen man strebt in dieser Social-Media-Welt, ist doch mehr Likes, mehr Reichweite Und ich meine, weißt du, wir haben alle mal mit 5000 Likes oder Followern angefangen. Was heißt angefangen? Das ist schon relativ viel. Und dann sagen wir, oh, bei 20 ändert sich alles. Dann haben wir 20, ah, bei 80 ändert sich alles. Dann haben wir 80. Und das ist einfach nie genug. Ne?
Nee, ist
und,
es nicht.
Und das ist eigentlich auch so ein Trugschluss, dem, glaube ich, total viele Menschen aufsitzen, inklusive meiner Person, zu glauben, dass irgendwann es genug ist. Und es gibt aber andere Dinge, von denen man genug haben kann. Zum Beispiel Freunde oder Zeit. Aber Reichweite und Follower und Likes eher nicht.
Und das Ding ist ja auch, ich finde diese Frage insofern so wichtig und das, was du sagst, so wichtig, weil das etwas ist, was, glaube ich, alle Menschen sich mal vor Augen führen müssen, auch wenn man Social Media konsumiert. Also ich habe tatsächlich bei dem Shireen David Skandal, die hat ja einige gehabt, ich habe da Videos drüber gemacht und da habe ich zum ersten Mal wirklich darüber reflektiert, weil sie so ein Paradebeispiel ist für, wie unfassbar reich man werden kann in kürzester Zeit und wie viel man Materielles haben kann und sich leisten kann. Aber ich mich dann gefragt habe, was ist eigentlich ihr Ziel? Also wo möchte sie noch hin?
Mhm.
Und ab wann ist man zufrieden? Und ich glaube, das ist eine Art von Unzufriedenheit, wenn man so einen unfassbaren Macht und Konsum irgendwann bekommt, dass du nichts anderes mehr machen kannst, als Geld auszugeben, als mehr Macht, mehr Konsum. Also ich kann mich davon eben nicht freisprechen, so wie du eben auch, ne? Dass man merkt, okay, mehr Reichweite, mehr Anfragen, mehr, ne, also was will ich? Was möchte ich eigentlich? Und ich finde diese Frage, sich selber immer wieder zu stellen, so wichtig. Ich weiß gar nicht, ich wollte jetzt noch krass ausholen, aber ich glaube, ich lasse das erstmal so stehen.
Wie und wo tankst du denn auf?
Zu wenig, auf jeden Fall.
Im Fitnessstudio.
Ich glaube, ich habe so einen enormen Leistungsdruck immer schon gehabt in meinem Leben. Und ich habe immer das Gefühl, dass sich Pausen nehmen, so richtig Pausen nehmen und richtig abschalten, mir einfach enorm schwerfällt. Ich auf jeden Fall im Fitnessstudio, aber das sind ja immer nur so anderthalb Stunden Pausen, die ich mir dann nehme.
Aber auch Fitness kann man nicht genug haben, ne? Body Shaping und so weiter.
Wahrscheinlich ja, genau, das ist ja auch die Frage, was ist die Motivation dahinter, ne? Warum macht man das? Aber für mich ist das halt wirklich ein krasses Abschalten. Also ich power mich halt so hart aus, dass mein Kopf endlich mal für eine Stunde Ruhe hat, meist.
Mhm.
Und ja, bei allen anderen Sachen, ich würde sagen, ich versuche jetzt immer mal wieder so Kurztrips zu machen. Ich möchte aber eigentlich auch nochmal dieses Jahr einen größeren Urlaub machen, indem ich wirklich sage, ich bin jetzt 2 Wochen oder 3 Wochen weg und ich versuche auch wirklich mein Handy oder Instagram so gut es geht kaum zu benutzen. Nur für Fotos.
Aber dann kommt die nächste Frage, Flugscham und Co. Wie macht man Urlaub, wenn man länger in Urlaub will, aber kein Flugzeug nutzen kann, darf, soll, will?
Also darf wäre für mich was anderes als alle anderen Formen. Weil wenn man sich darf, dann müsste man sich überlegen, dass man einen Trip mit dem Wohnmobil oder mit dem Auto oder im Zug. Ich versuche aber auch, was das angeht, ne? Also ich fliege. Und ich werde auch in Zukunft noch fliegen. Ich werde das nie an die große Glocke hängen und ich möchte das auch nicht promoten und ich werde immer offen darüber sprechen, aber ich bin und war und werde nie ein perfekter Mensch sein, der 100% alles richtig macht. Und ich weiß, dass das nicht gut ist, aber ich weiß auch, dass ich nicht das Problem ist, was wir aktuell haben. Und das bist auch nicht du und das sind auch nicht die Leute, die zwischendurch mal länger in Urlaub fliegen. Das ist ein strukturelles, großes Problem. Und ich glaube, wir shiften bei sowas ganz oft in so eine Richtung, in der wir versuchen, individuelle Kritik zu äußern über Menschen, die, keine Ahnung, mit dem Finger auf die zu zeigen und zu sagen, du bist jetzt geflogen, wie kannst du nur? Versus das Große und Ganze zu sehen. Wie sind wir überhaupt in der Situation gelandet und wer ist dafür verantwortlich? Und das sind nicht Einzelpersonen, die das jetzt ausbaden müssen. Gleichzeitig würde ich aber zum Beispiel auch nie jetzt einen Post darüber machen und das groß an die Glocke hängen und sagen, ey, es war die beste Entscheidung meines Lebens, ich werde jetzt nur noch fliegen. Leute, fliegt alle, hier ist der Code Ayosha20, damit könnt ihr mit Urlaubsguru 20. Das würde ich nicht machen.
Ja,
also ich versuche dann auch irgendwie so einen Weg zu finden, so einen Mittelweg zu finden. Wie handhabst du das denn?
Ja, also ich fahre, soweit ich kann, Bahn, versuche mir da auch irgendwie Regeln zu geben, innerhalb Deutschlands oder vielleicht auch Europas mit der Bahn zu fahren. Aber irgendwann wird es halt absurd. Also du kannst nicht mit der Bahn nach Spanien fahren. Das ist mit dem Rollstuhl einfach um den Faktor doppelt so kompliziert, wie wenn du fliegen würdest, was auch schon kompliziert ist. Und die Fahrzeit ist dann einfach auch natürlich mit dem Flugzeug irgendwann besser. Aber innerhalb Deutschlands fliege ich grundsätzlich nicht. Aber ich sag's auch keinem, also außer jetzt hier kurz, aber ich will es auch keinem verbieten.
Nee, genau. Aber zum Beispiel sieht man doch, dass das Problem, wenn du Bahn fährst, ja auch wieder ein strukturelles Problem ist. Das ist ja wieder so, da siehst du, gäbe es ein besseres Netz, gäbe es mehr Barrierefreiheit.
Voll.
Dann wäre das ja ein Problem, was wir auch angehen könnten. Ich würde auch super gerne, ich habe tatsächlich mal nach Nachtzügen auch geguckt, nach Spanien und so, weil ich dachte, vielleicht mache ich das mal so. Aber das ist absurd. Also abgesehen davon, dass es meist doppelt so teuer ist wie Fliegen,
ja, genau.
Ist es einfach absurd weit. Und selbst das würde mich nicht hindern, weil ich mir denke, okay, ich könnte es mir theoretisch noch erlauben, aber also das muss ja flächendeckend für Menschen möglich gemacht werden
ja,
und attraktiv
genau,
das, gemacht werden.
Ja, voll. Und die Deutsche Bahn ist da ja ausgestiegen aus dem Geschäft, ne? Wo man auch denkt, ja,
super.
Krass. Ein anderes großes Thema, das über diese Aufzugsfahrt schwebt für mich so ein bisschen, ist, das habe ich jetzt in den letzten Videos von dir so mitbekommen, ist auch so das Thema Gelassenheit. Also auch mal fünfe gerade sein zu lassen, nicht zu allem eine radikale Position einzunehmen oder vielleicht auch so ein bisschen, wie Matze Hilscher im Aufzug mal gesagt hat, es ist auch okay, nicht zu allem was eine Meinung zu haben. Also das, was nicht bedeutet, dass einem Dinge egal sind, sondern dass man sich auch die Größe rausnimmt zu sagen, da weiß ich noch nicht genug dazu, da muss ich mich erst schlau machen, wenn ich dafür die Kapazitäten habe.
Genau.
Aber du würdest jetzt grob erstmal dazu keine Stellung beziehen. Ist das vielleicht der neue Weg, um gegen diese Spaltung unserer Gesellschaft auch was entgegenzusetzen?
Weiß ich nicht, weil ich finde, die Spaltung der Gesellschaft hat tatsächlich mit Menschen zu tun, die das aktiv versuchen zu spalten und nicht mit den Menschen, die versuchen, Aufklärungsarbeit zu leisten. Auch wenn das Narrativ immer gerne so geführt wird, dass wir daran schuld sind, dass die woke linke Cancel Culture Bubble daran schuld ist, dass wir gespalten werden, das ist aber... Das ist einfach eine absolut verkorkste Darstellung einer Situation, wo Menschen diskriminiert werden und sie im Endeffekt tone-policed werden, weil sie zu laut, zu anstrengend, zu nervig sind, auf ihre eigene oder andere Diskriminierungsform hinzuweisen. Und das würde spalten.
Aber auch die könnten ja gelassener sein.
Ja, lol.
Solange es ihre eigene Freiheit nicht einschränkt und dann einfach auch keine Meinung haben müssen, quasi.
Ja, gut, das ist immer leicht gesagt, wenn man selber von Sachen nicht betroffen ist, ne? Da immer so dieses,
ja,
kannst du nicht mal ein bisschen netter mich drauf hinweisen? Ich verstehe das ja auch und es ist ja durchaus auch nicht, also ich versuche das ja auch, ne? Ist zum Beispiel Teil, ich versuche das ja wirklich auch ruhig zu bleiben, aber ich finde, um auf die Frage zurückzukommen, es ist wichtig, wenn man merkt, das ist ein Thema, mit dem kenne ich mich nicht aus, dann verweist man auf andere, die sich damit auskennen. Und das ist aber auch eine Chance, sich selber damit auseinanderzusetzen. Und ich meine damit Chance bedeutet, man kann was dazulernen. Man kann sich bereichern an Themen. Also, und das ist ja so, guck mal, du machst das kostenlos für mich. Das heißt, ich kann mir deine Posts, ich muss nichts dafür zahlen. Und das gilt für andere Menschen auch. Und ich mache das auch kostenlos. Und natürlich kann das überfordernd sein, natürlich kann das anstrengend sein. Und ich verstehe das Gefühl der Überforderung. Ich verstehe, dass man manchmal das Gefühl hat, ich weiß nicht, wer vorne und hinten steht. Und das ist okay. Man kann auch mal die Sachen beiseite legen und sagen, ich muss das jetzt nicht alles sofort verstanden haben. Ich muss nicht jedes einzelne Wort und jede einzelne Diskriminierungsform sofort auf dem Schirm haben. Und Verunsicherung ist ein Zeichen davon, dass ich mich damit auseinandersetze und dass ich merke, da bewegt sich was in meinem Kopf, diesen Druck ein bisschen rauszunehmen. Aber prinzipiell bin ich der Meinung, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, so Grenzen zu kennen und zu wissen, damit kenne ich mich nicht aus. Hängt natürlich ein bisschen von dem Thema so ab, aber ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören. Und du wirst, sofern du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du unter www.im-aufzug.de. Ende der Service-Durchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Aber ich meine, wie entscheidest du denn nach deiner Themenauswahl? Also, weil was fällt auf, wenn du oder ihr über diese Themen der Marginalisierung redet, dann machst du mal so eine Auflistung Ja, irgendwie, ob es queere Menschen sind oder BIPOC und so, aber nennst zum Beispiel nie Mensch mit Behinderung oder selten. Und dann denke ich so, ist es jetzt eigentlich schlimm? Aus meiner Perspektive ja, aber auf der anderen Seite kann ich dir das auch nicht vorwerfen, weil du machst schon so viel Aufklärungsarbeit. Verstehst du, was ich meine? Also du kannst ja auch nicht alles machen. Irgendwo musst du ja,
ja, ja und nein. Also ich persönlich finde zum Beispiel schon, dass du mich da auf jeden Fall darauf hinweisen darfst. Das ist ja auch immer eine, also und ich finde auch, dass dich das treffen darf. Also das wäre für mich jetzt, wenn ich dir das abspreche, fände ich das auch ein bisschen schwierig. Und tatsächlich muss ich sagen, ich habe da, ich achte da immer mehr drauf. Also die letzten YouTube-Videos, da habe ich es immer mitgesagt. Und ich habe es in den letzten Posts auf Instagram, in den Stories auf jeden Fall auch immer versucht, mit dran zu denken. Und das zeigt einfach auch wieder, dass ich in der Hinsicht meine eigenen Privilegien zu wenig hinterfrage und auch da sehr in meinen Schirm, in meiner Bubble unterwegs bin. Und insofern, was ich eben gesagt habe, ich profitiere ja eigentlich nur davon. Wenn du mir sagst, ey, mir ist aufgefallen, dass du es relativ selten mitnennst, ich wär dir voll dankbar. Ich habe zum Beispiel über das Thema A, das A in LGBTQA, A plus, also Ace, die A-Gender, aromantischen, asexuellen Menschen drüber gesprochen. Und ich habe so viel Feedback auf einmal bekommen von Menschen, die gesagt haben, boah, krass, dass du mich mal mitgenannt hast. Ich hätte da nie mit gerechnet, dass das überhaupt mal passiert. Menschen denken mich voll oft nicht mit. Und dann habe ich so gedacht, hey, das war für mich jetzt irgendwie echt keine Arbeit. Und deswegen sehe ich das immer eher als Bereicherung. Und natürlich kann das an manchen Tagen überfordernd sein, klar. Ne, wenn man selber gerade irgendwie so einen richtig beschissenen Tag hat und merkt so, boah, heute kann ich das einfach nicht. Und das ist dann aber auch okay.
Genau, aber also wie triffst du da so eine redaktionelle Entscheidung, wann du welches Thema bearbeitest? Wonach gehst du da?
Naja, also ich würde ja schon sagen, dass ich meine Schwerpunkte habe. Meine Schwerpunkte sind queer, veganer Aktivismus. Und das, was du gesagt hast, ist ja mehr, weil ich sehr viel über das Thema Intersektionalität spreche. Und da versuche ich mich natürlich, ich folge vielen Accounts, die intersektional sind, oder ich versuche intersektional selber zu denken, so gut es geht, und nehme dann halt die Sachen mit oder versuche die Sachen mitzunehmen, auf die ich hingewiesen werde. Und dazu gehört eben auch, dass du mich dann zum Beispiel darauf hinweist, oder also das passiert mir regelmäßig, dass Leute mir sagen, hey, das und das ist mir aufgefallen, oder hey, wäre cool, wenn du darüber nochmal nachdenkst. Wenn man mich nicht gerade anbrüllt dabei und sagt, ey, du, wie kannst du nur so, du tust immer so auf. Das ist ja auch mal eine Frage, wie wir es kommunizieren und wie ist die Intention dabei?
Ja, genau. Und das meinte ich so ein bisschen auch mit dieser Gelassenheit. Also dass es gibt ja dann ganz schnell auch diesen Vorwurf der Cancel Culture oder so.
Ach Gott.
Dass man dann sagt, irgendwie man wird halt so niedergebrüllt, dass man dann gar nichts mehr sagt oder eingeschüchtert ist. Und ich beobachte das im Bereich Behinderung teilweise schon so, dass du machst einen Fehler, weil wir nun mal Menschen sind. Das kann passieren, dass ich auch Fehler mache. Dann werde ich darauf hingewiesen, aber zum Beispiel öffentlich. Anstatt, dass man das unter vier Augen mal kurz klärt.
Ja, ja.
So. Und dann denke ich so, ja, okay, warum tust du das jetzt? Warum stellst du das jetzt öffentlich an den Pranger, wo du doch eigentlich davon ausgehen kannst, dass ich wahrscheinlich nicht dein Hauptgegner bin?
Ja.
Und ich habe dazu ein paar Theorien gelesen. Und eine Theorie ist zum Beispiel, dass die Leute das tun, um sich selbstwirksam zu fühlen.
Ja.
Weil sie schon auch viele kaum noch jemanden der wahren GegnerInnen überhaupt erreichen. Aber in der eigenen Reihe jemanden zu erreichen und zu canceln, ist natürlich auch einfacher. Und vielleicht geht's darum. Geht's um die fehlende Selbstwirksamkeit der AktivistInnen, der Betroffenen in ihrer Arbeit der Aufklärung. Und daran angeschlossen die Frage, müssen eigentlich die Betroffenen die ganze Arbeit machen?
Also die Frage kann ich dir sofort beantworten mit wie? Überhaupt nein, auf gar keinen Fall. Es wäre absurd, wenn Betroffene immer alles machen müssten, weil das würde bedeuten, dass Minderheiten den Kampf alleine kämpfen müssen. Und das funktioniert ja schon gar nicht. Also rein mathematisch ist es schon schwierig. Das ist so, als ob eine Person die Titanic ziehen muss.
Genau.
Zu der anderen Sache, ich glaube, mein erster Gedanke war tatsächlich auch, dass man weiß, dass man davon auch innerhalb der eigenen Blase profitiert und dass es meist deutlich leichter ist, mit dem Finger auf eine Person zu zeigen, als strukturelle Probleme zu thematisieren, weil die natürlich weniger greifbar sind. Also, ne, wir können besser uns an die abarbeiten, als zu sagen, hey, die Politik, die Medien, die Institutionen, weil wer ist das? Das ist für uns nicht greifbar. Wir können konkret, und das merke ich natürlich bei mir auch, und ich mache das ja auch, Menschen, die in diesen Institutionen unterwegs sind, wie ein Markus Söder oder ein Friedrich Merz, die werden konkret von mir thematisiert, weil die für mich eine Art, ja, ich sage jetzt einfach mal so eine Art Vorstand dieser Institution
Vorstand
sind.
Der Arschlöcher.
Der Arschlöcher, ja. Und somit eine gute Projektionsfläche für mich und für die Leute, die mir folgen, um Awareness zu schaffen dafür, warum das sehr problematische Menschen sind, die sehr gefährliche Sachen verbreiten. Wenn man jetzt aber zum Beispiel innerhalb unserer Bubbles guckt, und da sehe ich das Problem, was du auch angesprochen hast, sehr leider, dass gerade wenn die Selbstwirksamkeit nicht mehr so doll da ist und man merkt, weiß ich nicht, es funktioniert nicht mehr so gut, ist es immer leichter, sich an einer Person abzuarbeiten und zu sagen, der Raul hat das und das gemacht. Das finden wir ganz schlimm und das müssen wir jetzt direkt öffentlich machen, weil, wie du auch schon meintest, man könnte doch erstmal in den Dialog gehen. Man könnte erstmal gerade bei Menschen, die das sowieso schon machen, die selber aktivistisch sind, selber von Diskriminierung betroffen sind, bei denen man eigentlich davon ausgehen kann, das war mit Sicherheit nicht kalkuliert.
Mhm, genau.
Und das schadet uns.
Und hast du sowas auch, dass die Leute dich dann extrem angehen?
Bisher noch nicht so doll. Ich überlege gerade. Also es wird mehr, aber es ist dann jetzt nicht unbedingt, dass die Leute innerhalb einer Blase, innerhalb meiner Bubble oder so. Es ist eher, dass immer mehr rechte Trolle auf meinem Profil landen. Mhm. Tatsächlich. Jetzt aber konkret, dass ich sagen kann, es nö, noch nicht so doll passiert.
Also ich beobachte zum Beispiel Tendenzen, dass ich für einige nicht behindert genug bin. Und ich könnte mir vorstellen, okay, dass du für einige nicht queer genug bist. Weil du ein Mann bist zum Beispiel. Und queere Frauen haben es ja vielleicht noch schwerer.
Ja, also das Ding ist, es kann sein, dass es das gibt. Ich krieg's vielleicht nicht so mit, dass Leute jetzt, ich gehe jetzt davon aus, dass du meinst, dass Leute das öffentlich machen und das mich dann zum Beispiel markieren und sagen, ja, Aljoscha hat das und das gemacht oder Aljoscha ist nicht, denkt nicht intersektional genug. Das habe ich bisher noch nicht so viel erlebt oder ich habe es nicht mitbekommen. Und prinzipiell kann das ja auch stimmen. Also es kann ja auch stimmen, dass Leute sagen, so, also ich, das Ding ist, ich gehe halt sehr, also ich habe das Gefühl, ich versuche zumindest sehr reflektiert und offen mit meinen Problemen umzugehen. Und dazu gehört eben auch, dass ich meine Privilegien sehr regelmäßig benenne, von denen ich weiß, dass ich sie habe. So, vielleicht hilft das. Ich weiß es nicht, weil ich will ja niemandem irgendwas wegnehmen. Ich möchte ja eigentlich, dass wir versuchen zusammenzufinden, weil gerade in diesen Zeiten, und ich finde, es sind echt schwere Zeiten, es ist wichtig, dass wir zusammenhalten, ne? Gerade innerhalb dieser Bubble.
Total. Und ich habe auch große Angst davor, dass wir irgendwann uns anfangen, so weit zu dekonstruieren, dass man dann gar nicht mehr irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen kann, wofür wir eigentlich gemeinsam streiten und kämpfen und so sehr mit uns selber aufhalten. Aber ich bin auch, ehrlich gesagt, immer mehr vor Fragezeichen als vor Antworten gelandet. Das ist vielleicht auch so ein bisschen gerade das Dilemma in der ganzen Geschichte.
Ja, voll. Ich habe auch aktuell, ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, was, ich glaube tatsächlich jetzt in diesen doch recht schwierigen Zeiten gerade mit der AfD und was da jetzt gerade passiert, ist es, glaube ich, wichtiger denn je, dass wir Verbündete brauchen. Und das bedeutet nicht, dass man zwischendurch mal eine Instagram-Kachel von jemandem teilt. Das ist schön und gut, aber ich glaube wirklich, wir müssen kollektiv lauter werden und kollektiv aufklären. Und es muss auch jetzt mal ein bisschen unbequemer werden, dass Menschen auch klar Kante bekennen und dass man sagt, man spricht mit bestimmten Menschen nicht und wir versuchen, die Menschen zu erreichen, die man noch erreichen kann und die Interesse haben, in Dialog zu gehen, die vielleicht Fragen haben, Unsicherheiten haben, und einfach wirklich jetzt mal klare Kante bekennen, denn wir wollen wirklich, wirklich nicht, dass die Geschichte sich in Deutschland in irgendeiner Form wiederholt.
Reproduzieren wir vielleicht dieses Narrativ aber auch die ganze Zeit? Das habe ich mich jetzt die letzten 2 Tage gefragt.
Welches?
Dass sich die Geschichte wiederholt und auf einmal werden Dinge sagbar.
Meinst du, dass man zu oft darüber spricht und dann relativiert sich das? Oder
ja, und dann kriegen letztendlich diese ganzen Leute die Aufmerksamkeit. Jedes große Medium interviewt jetzt halt diesen Landstadtrat.
Ja, aber die Realität der Dinge ist ja, dass, also ich glaube nicht, dass wir das Problem sind, die das thematisieren, sondern ich glaube, das Problem ist ja, dass die Politik, also die Politik, aber Menschen in der Politik, Menschen, die für die Bild arbeiten, für diese großen Zeitschriften, die immer wieder mit polemischen, tatsächlich spaltenden Artikeln um sich hauen, das ist das Problem. Die natürlich aber auch die aktuelle Regierung, die kommt von vorne bis hinten verkackt. Natürlich auch eine CDU, CSU und ein Merz, ein Söder, die unfassbar rechte, polemische Scheiße raushauen, die allen Menschen die Karten spielen, die dieses Feindbild von den Grünen und Linksversifften sowieso schon haben. Eine Regierung, die dazu noch verkackt, Menschen, die vielleicht sagen, okay, ich fühle mich überhaupt nicht gehört. Und die AfD, die jetzt sagt, ja, ich habe einfache Lösungen auf komplexe Fragen. Klimakrise gibt's nicht. Die Ausländer nerven uns alle, die kommen hier rein, wir machen die dicht, wir machen wieder zurück alles nach Deutschland, wir treten aus der EU aus, Deutschmark kommt zurück, endlich fühlen wir uns wieder gesehen. Und dann haben ganz viele Menschen das Gefühl, ach guck mal, die haben doch einfach die einfache Lösung, ist doch super.
Was ich halt bei die Schlimmsten im Felde, finde ich die, die ganz bewusst mit dieser Stimmung spielen. Und dazu zähle ich Markus Söder, dazu zähle ich Jens Spahn, dazu zähle ich Friedrich Merz, Christian Lindner, die ganz bewusst lügen, die einfach wissen. Ja. Also Christian Lindner hat eine Wärmepuppe in seinem Haus. Ja, der braucht sich halt nicht Sorgen machen. Und dann denke ich, warum pöbelst du eigentlich die ganze Zeit so rum und belügst bewusst die Menschen? Und warum redest du über Zukunft und bist gleichzeitig gegen Kindergrundsicherung? Also so, ne, oder Verkehrsminister, Volker Wissing, warum laberst du von Klimaschutz und tust nichts?
Das ist leider alles, vieles von dem, was wir besprechen, ist auch Kapitalismuskritik, ne? Muss man einfach sagen, dass die, die am meisten von Kapitalismus und den Machtsystemen, die herrschen, profitieren, wollen das beibehalten. Und Macht, süchtig. Macht, süchtig. Ich glaube, das ist ähnlich wie eben das Beispiel in Shireen David, dass man das Gefühl hat, mehr. Ich möchte das aufrechterhalten, ich will mehr davon, weil man merkt, ich komme in vielen Bereichen meines Lebens viel leichter damit durch. Ich habe viel Geld, ich habe viel Einfluss. Und es geht einfach ganz viel um Wahlkampf und ganz viel um Kapitalismus und Macht.
Das
und
ist so
ich glaube einfach, dass die ihre, ich weiß auch nicht, dass man irgendwie morgens aufwacht und einfach das alles, dass sich das wie so ein schleichender Prozess, bei dem man irgendwann wirklich denkt, dass das okay ist, was man macht.
Mhm.
So stelle ich mir das vor, anders kann ich mir das nicht erklären.
Aber die profitieren ja nicht so direkt. Das ist ja nicht so, dass dann mit jeder Falschaussage sie 20.000 mehr auf dem Konto haben.
Nee, aber also ich glaube, also das ist nicht so ein direktes Ding, das ist eher so ein, wir schaffen ein Feindbild und wir merken, dass das funktioniert, gerade was WählerInnen-Stimmen und so angeht und dass man die Stimmung, die aktuell herrscht, total ausnutzt für sich gegen andere, mit dem Finger schön auf die Politik zeigen, die alles verkackt haben. Wann habe ich das jemals erlebt, dass in der Politik jemand gesagt hat, ich habe einen Fehler gemacht?
Ja.
Das ist so krass, es gibt's einfach nicht.
Also wenn, dann habe ich das eher von den Grünen gehört, wenn überhaupt.
Ja, wenn überhaupt. Und das ist einfach mega schade irgendwie, dass es da immer nur um Stimmen geht und so. Du hast recht, die haben nicht einen direkten Effekt davon, aber ich glaube, der langfristige Effekt, und ich glaube, die merken das gar nicht mehr, dass sie nur noch so reden und nur noch diese, ich weiß auch nicht, glauben die das?
Ja eben, das frage ich mich die ganze Zeit. Glauben die das wirklich? Ich glaube nicht. Ich glaube, die lügen ganz bewusst. Und das wird aber dann durch die Medien, und da komme ich vorhin ja deswegen da drauf, dass die Medien dieses Spiel eben mitspielen. Ne? Dann gibt's halt sowas wie Hart aber fair oder Arne Will oder Maischberger und wie sie alle heißen. Und dann setzen die sich dahin. Und das ist ja alles vorgeskriptet, mehr oder weniger. Also natürlich nicht Wort für Wort, aber da geht's ja nur noch darum, dass jeder seine Agenda los will.
Ja.
Aber da hat auch noch niemand gesagt, ach so, ja, so habe ich das noch nicht gesehen. Danke, dass Sie mir das sagen, da denke ich nochmal drüber nach. Im Bundestag aber auch nicht.
Nein.
In den Debatten.
Ich war vor, glaube ich, 3 Wochen in einer Live-Debatte im bayerischen, was heißt nochmal, Münchner Runde, glaube ich, hieß das, mit einer CSU-Politikerin, einer Grünen-Politikerin, einer Landwirtin und jemand vom Bauernverband.
Oh Gott. Über Veganismus oder bei Queerness?
Ja, über Landwirtschaft und Veganismus. Ich hatte aber auch eine Pride Flag als Sticker, um ein bisschen zu provozieren. Nein. Und ich wusste am Anfang nicht, dass die aktuell in Wahlkampfstimmung sind. Und das war so krass. Ich habe das live zu erleben, da zu sitzen und diese manipulative, hochkalkulierte, bewusst ignorante Art. Es war nur noch ein Hin- und Herschießen von Grün gegen CSU, CSU gegen Grün, Feindbilder schaffen, nie Selbstverantwortung übernehmen, gepaart mit, in Bayern gibt's das alles nicht, Bayern ist das tollste ich sage jetzt schon fast sowas patriotistisch, also so, ne, dieses Bayern ist das tollste Bundesland der Welt, wir haben all diese Probleme nicht, Klimawandel gibt's hier nicht, Massentierhaltung gibt's hier nicht. Es ist absurd, die zeichnen sich eine Welt. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie das sehr kalkuliert gemacht hat. Also sehr, ich weiß, dass mir Menschen gerade zugucken. Und für die meisten Menschen, die zugucken, ist dieses Feindbildzeichnen viel angenehmer, weil das in der Konsequenz bedeutet, dass man sein eigenes Verhalten und Leben nicht reflektieren und ändern muss. Also wenn gerade eine Mehrheit fühlt sich natürlich viel schneller davon angesprochen, wenn jemand sagt, wir lassen uns unser Fleisch und unser Auto und unser Schnitzel und unsere Sprache nicht verbieten, dann haben natürlich die meisten Menschen das Gefühl, ja, voll, ich lass mir das nicht nehmen, genau.
Aber es hat ja auch noch niemand von Verbot gesprochen, das verstehe ich
nicht. Naja, doch. Doch, die CSU und CDU spricht ja die ganze Zeit davon. Genau, das stimmt aber natürlich
von der
nicht.
Anderen Seite, genau, ja.
Ja, aber das ist ja egal.
Ja,
das ist ja egal. Wenn du, solange du das glaubhaft verkaufst,
ja.
Und das ist ja das Manipulative daran, haben die Leute das Gefühl, das stimmt.
Ja, das ist so schlimm.
Und dann kommt noch gepaart mit ein bisschen Cancel Culture, ein bisschen Gender-Ideologie, Kinder werden indoktriniert, all diese Sachen. Und das, du darfst ja auch nicht vergessen, dass wenn Menschen noch wenig Berührungspunkte mit dem Thema haben, ne? Also zum Beispiel nehmen wir mal das Trans-Thema, weil das ja gerne instrumentalisiert wird von der CSU und CDU und auch der AfD. Das ist, also 1% der Menschen in Deutschland circa leben trans, schätzungsweise zwischen 0,8 und 1, noch was. Bedeutet, das ist eine sehr, sehr kleine, vulnerable Gruppe an Menschen, die diskriminiert werden, sehr massiv diskriminiert werden. Die meisten Menschen in Deutschland haben aber gar keine bis kaum Berührungspunkte mit Transmenschen. Bedeutet, sie haben auch wenig Informationen, wenig Vorstellung davon, was das bedeutet. Und die wird dann geformt von den Medien oder von der Politik. Und wenn man dann sowieso schon angepisst ist von der Situation, wie sie ist, weil die Politik einem kein Gehör gibt und die einem dann aber sagen, die versuchen das euch wegzunehmen, die wollen eure Kinder manipulieren, das ist die ganze Zeit Thema, dann ist man natürlich viel anfälliger dafür.
Ich finde das auch so krass, weil wenn, also die Leute, die dann sich wehren und dann irgendwie aufbegehren und sagen, oh, nichts darf man mehr sagen, werden plötzlich zu Feministen, also ich sage es jetzt bewusst Männer, ja, werden plötzlich zu Feministen, die dann sagen, ja, aber die Frauen in den Umkleidekabinen könnten dann belästigt werden von Männern, die sich mal eben entscheiden, eine Frau zu sein und so. Und dann denke ich so, wo warst du eigentlich, wenn es um diese ganzen Sachen wie Row Zero bei Rammstein und so weiter geht?
Ja.
Also, ne? Also warum interessiert es sie dann immer nur dann, wenn sie ihre eigene Komfortzone vielleicht tangiert?
Ich habe tatsächlich in einem Gender-Video, ich habe auf ein Gender-Video reagiert, da habe ich mal darüber gesprochen.
Ja.
Also, wenn du es gesehen hast, das ist sehr lang. Und da, es gibt nämlich also eine YouTuberin, die ein sehr bekanntes Video dazu gemacht hat und da sind sehr viele, also tatsächlich auch sehr viele so polemische rechte Dog-Whistles drin. Das war mit Sicherheit nicht kalkuliert, also glaube ich zumindest, aber das spielt natürlich denselben Leuten in die Karten. Und da habe ich das erste Mal auch gemerkt, dass wenn man, egal in welcher Position du bist, ob du als YouTuberin oder Politikerin, Themen nur ansprichst, wie beim Gendern zum Beispiel zu sagen, ja, Menschen mit Leserechtschreibeschwäche, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund. Wenn du das immer nur dann thematisierst, um zu sagen, warum Gendern nicht sinnvoll ist und diese Menschen dir nur dann wichtig sind, wenn es in dein eigenes Narrativ passt, um zu sagen, dass etwas nicht stimmt, dann interessierst du dich nicht für diese Menschen.
Genau.
Dann interessierst du dich vor allem für dein Narrativ.
Und dann machst du sie quasi auch zum Mitverantwortlichen dieser Situation. Genau. Das ist total schlimm.
Auch wichtig.
Wie bildest du dich eigentlich fort? Weil du bist ja dann doch schon, sagen wir mal, eher weiter schon in den ganzen Diskursen und tiefer drin in der Materie als viele deiner ZuschauerInnen.
Ich glaube, ich konsumiere einfach sehr viel davon. Also ich gucke mir einfach, also mich interessieren tatsächlich die Themen. Ich guck mir Videos dazu an, ich lese mir Artikel dazu durch, ich höre mir gerne Podcasts dazu an, ich konsumiere sehr viel auf Instagram. Und ich weiß nicht, wie du das machst, aber mir hilft das sehr. Also ich finde, man kann erstaunlich viel über Instagram lernen und YouTube.
Total, aber ich bin dann halt auch in so einem Doomscrolling gefangen, dass ich mir dann auch ganz bewusst irgendwie wieder Auszeiten geben muss, dass es nicht ein bestimmtes Maß überschreitet. Und das ist gar nicht so einfach.
Nee.
Wie viel Zeit verbringst du am Handy oder in Social Media?
Gott, darf ich darüber sprechen? Das ist richtig unangenehm.
Hast du eine Bildschirmzeit eingestellt?
Oh Gott, ja.
Okay,
also die Bildschirmzeit schwankt zwischen 4 und 9 Stunden.
Ja, also dann ein ganzer Arbeitstag, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Also das.
Ja, also natürlich muss man auch sagen, wenn ich ein YouTube-Video drehe, ne, dann ist meine Bildschirmzeit die ganze Zeit an, weil ich filme mit meinem Handy und dann filmt das Handy 2,5 Stunden oder so, ne? Also das darf man nicht vergessen, aber ich bin überdurchschnittlich viel am Handy, aber ich schneide auch alles am Handy, ich konsumiere Instagram, ich mache meine Reels am Handy, ich mache, ja.
Schneidest du alles selber?
Nee, meine YouTube-Videos macht mein Cutter für mich.
Ja.
Aber mein Instagram, bei Instagram mache ich alles, ja. Da habe ich niemanden.
Lass uns kurz über die Netflix-Serie Queer Eye Germany sprechen.
Ja.
Das letzte Mal, als du in meinem Podcast warst, Wie kann ich was bewegen, da durftest du über das Projekt noch nicht sprechen. Ein paar Wochen später kam es dann raus.
So lange ist das her.
Ja, was hat es dir bedeutet, Teil dieser Show zu sein?
Alles hat mir das bedeutet. Das kleine schwule Kind in mir hat, ist, glaube ich, im Kreis gesprungen und getanzt. Tanzte. Ich habe mich sehr gefreut. So, ja. Es war total surreal, weil ich natürlich nie damit gerechnet habe, dass sowas passiert. Und ich habe auch nie damit gerechnet, dass ich mich mal vor so eine Kamera stelle, vor so ein großes Publikum und sowas mache. Aber ich bin sehr, sehr dankbar dafür, weil das eine unfassbar augenöffnende Experience auch für mich war, im Sinne von umgeben zu sein von so vielen queeren Menschen und zum ersten Mal in meinem Leben so einen doch sehr saferen Space zu haben im Vergleich zu dem, was ich davor immer hatte im Krankenhaus, was doch sehr toxisch, hierarchisch, heteronormativ geprägt ist, war extrem augenöffnend, würde ich sagen. Also die eigene Queerness mal zu hinterfragen. Auch die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, bin ich so, wie ich bin, weil ich ein Schutzschild angelegt habe, so Heteropassing, oder möchte ich wirklich so sein? Das kam tatsächlich alles durch Queer Eye.
Und dann hat diese Serie den Grimme-Preis gewonnen und wird trotzdem nicht fortgesetzt.
Ja, das ist leider, again, Kapitalismus at its finest. Wenn die Zahlen nicht so stimmen, dann ist das eigentlich egal. Und ich bin auch sehr traurig darüber, weil ich glaube eigentlich, dass alle Indizien darauf hindeuten, dass es ein tolles, also toll weiter hätte gehen können. Die Resonanz sowohl auf persönlicher Ebene als auch von den Leuten, die mir folgen oder die uns folgen, als auch die Auszeichnungen, die wir bekommen haben, wir haben ja auch noch zwei weitere Nominierungen, sprechen ja eigentlich für sich. Und ich glaube, allein schon, wenn man mal darüber nachdenkt, wie vielen Menschen das etwas gibt, die Sichtbarkeit überhaupt zu haben, sollte eigentlich in dieser Welt genug Grund sein, so eine Sendung weiterzuführen. Aber
ist es endgültig, dieses Nein?
Also ich glaube, wenn jetzt nicht irgendwie auf einmal was Krasses passiert und irgendwelche riesengroßen Menschen mit riesen Accounts sagen, guckt euch das an und von jetzt auf gleich wir Millionen mehr Views haben, dann sehe ich da jetzt keine große Chance, dass Netflix auf einmal auf uns zukommt. Also die Zahlen müssten sich halt ändern.
Was hättest du gerne noch gesagt?
Bei Queer Eye?
Genau.
Also bei Queer Eye selbst habe ich ja gar nicht so viel gesagt. Ich habe ja, also was heißt das? Da ging es ja vor allem viel um Heroes und es geht viel um Sichtbarkeit. Ich hätte Menschen gerne einfach ein schönes Gefühl gegeben. Und es geht in der Sendung, es geht ja vor allem um Wohlfühl. Mhm. Es geht um Wohlfühligkeit. Gibt es das Wort?
Ja, weiß ich nicht. Lass mir so stehen, aber ja.
Und das hätte ich gerne mehr gemacht. Also mir hätte das einfach, glaube ich, viel gegeben, weiterzumachen mit Menschen kennenzulernen und zu wissen, dass ich irgendwie was anderen Menschen ein schönes Gefühl gebe, gleichzeitig dabei mega viel Spaß haben. Das ist echt, auch diese Dreharbeiten haben so viel Spaß gemacht, mit den anderen irgendwie abends im Hotelzimmer abzuhängen, mit den Heroes zwischendurch zu quatschen, wenn die Kamera mal nicht dabei ist. Ist schon echt cool.
Was ich interessant finde, wir haben ja jetzt auch zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade noch den Pride Month, also im Juni. Was ich interessant finde, wie schnell dann Firmen auch dabei sind, so eine Regenbogenflagge irgendwo zu zeigen. Ich sage es immer despektierlich, eine Regenbogenflagge auf dem Parkplatz stellen. So, und dann sind wir alle queer, queer-freundlich. Aber das reicht ja nicht. Ne? Dieses Rainbow-Washing hat ja auch Jan Böhmermann in seinem letzten Video vor der Sommerpause auch ganz gut aufs Korn genommen, welche Marken plötzlich da alle mitmachen und wie viel dann aber dann doch vielleicht auch Stigmatisierung im eigenen Betrieb stattfindet, wird dann quasi damit auch so weggeblendet.
Ja, voll.
Wie kann man denn ein guter Ally sein für queere Menschen, die wir vielleicht auch in unserem Umfeld kaum haben?
Also ich glaube, es ist jetzt wichtiger, also wirklich jetzt wichtiger denn je. Und Pride ist für mich jeden Tag. Für alle queeren Menschen ist Pride jeden Tag. Das ist ein symbolischer Monat. Es wäre schön, wenn wir das außerhalb des Pride Months auch machen würden. Mhm. Das gilt aber auch für alle anderen Formen der Diskriminierung, ne? Also ich denke mal, das, was ich jetzt sage, kannst du auch sehr gut nachempfinden und wünsche dir für dich auch, dass Menschen...
Ja, wir sagen immer, der Tag der Menschen mit Behinderung ist dann der 3. Dezember und für behinderte Menschen ist es halt Tag, wie jeder andere Tag auch.
Ja, genau. Ja. Genau. Und also, ich glaube, ich habe auch mal ein Video dazu gemacht und habe da, glaube ich, 10 Punkte genannt. Ich weiß nicht, ob mir jetzt noch alle einfallen, aber ich würde sagen, an erster Stelle für mich steht immer Zuhören. Ich glaube, Ego beiseite legen und zuhören. Wenn Betroffene etwas sagen, das bedeutet nicht, dass du angegriffen wirst, dass du ein schlechter Mensch bist, dass du mit Absicht dich homo- oder transfeindlich geäußert hast. wie wir alle werden so sozialisiert und das anzuerkennen. Ich glaube, es gibt kleinere Sachen, die man machen kann, wenn man ein Café oder einen Laden besitzt, sich eine progressive Pride Flag tatsächlich reinzukleben, ändert das Problem nicht, aber es sendet ein Signal, wenn es auch nur ein kleines ist, dass hier Menschen sind, die versuchen, einen saferen Space zu machen. Das bedeutet natürlich nicht, dass es einer ist. Deswegen sagt man ja auch immer safer Space. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, sich weiterzubilden, eigenständig. Bedeutet Instagram-Accounts folgen, Bücher lesen, Filme gucken, Serien konsumieren, Podcasts hören, die darüber aufklären. Ich habe auch einen Podcast, ne, Out and About, wo es wirklich nur ausschließlich um Coming-out-Geschichten von tollen Menschen geht. Allein schon mal zu hören, was es für krass unterschiedliche Coming-out-Geschichten gibt, von super positiv über ganz traumatisierend und schlimm. Alles ist mit dabei. Und das macht einem auch bewusst, wie vielfältig das alles sein kann. Dann, wenn ihr Gewalt seht, ob es im Internet ist, in der Kommentarspalte, ob es auf der Straße ist, laut werden, einschalten, nicht einfach nur zugucken. Es gibt keine Neutralität. Neutralität bedeutet, Gewalt zu tolerieren. So, das ist keine Lösung. Und ich finde auch so Kleinigkeiten wie seine Pronomen in die Insta-Bio oder so schreiben, geschlechtergerechte Sprache nutzen, bedeutet ja einfach nur Menschen mitzudenken und keiner, also ihr müsst es nicht machen, ne? Again, falls jetzt irgendjemand sagt, hier wird jemand gezwungen zu gendern, niemand wird gezwungen. Ich möchte nur Bewusstsein schaffen, dass es vor allem ja auch um nicht-binäre Menschen geht, die mit dem Gender-Sternchen gedacht sind, dass es nicht nur darum geht, Frauen und Männer sichtbarer zu machen in der Sprache, beziehungsweise Frauen sichtbarer zu machen, sondern es geht auch um nicht-binäre Menschen. Ja. Und das wird sehr oft verkannt.
Ich finde, zu zuhören gehört noch Glauben. Also, dass man den Menschen nicht nur zuhören soll, sondern auch glauben sollte.
Good point.
Weil ganz oft ist es ja auch so, ja, er hat zugehört und dann doch eine andere Meinung gehabt. Aber ganz oft wird ja denen noch nicht mal geglaubt.
Da hast du recht, ja. Und dann wird immer irgendwas gesagt von wegen, ja, ich habe halt eine andere Meinung. Und ich denke mir immer so, Diskriminierung ist halt für mich keine richtige Meinung. Also,
ja, genau.
Wenn du der Meinung bist, dass du mich Schwuchtel nennen kannst zum Beispiel, dann bin ich der Meinung, dass das ziemlich scheiße ist und dass es extrem verletzend ist.
Wir hätten auch super viel über Veganismus reden können, aber der Aufzug kommt langsam am Ziel an.
Okay, go vegan, alle, go vegan.
Go vegan, macht alle Veganismus. Ich wollte dir eigentlich die absurde Geschichte erzählen, dass ich mich erinnern kann, dass ich damals als Kind Fernsehwerbung gesehen habe von Danone Fruchtzwerge, wo es hieß, so wichtig wie ein kleines Steak.
Oh mein Gott.
Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ist Steak eigentlich wichtig? Und dann, weil du auch immer sagst, naja, wegen der Proteine, wegen dem Eiweiß, wird dann immer gesagt. Aber das ist ja Bullshit, weil die Tiere selber ja auch in der Regel kein Fleisch essen und so weiter und so fort. Aber dass das so tief in meinem Kopf sitzt, dass ich immer noch diesen Spruch kenne, so wichtig wie ein kleines Steak oder mit dem Gesunden aus der Milch.
Ja, voll. Ich kann mich an so viele Werbesprüche erinnern. Ich habe früher immer gedacht, das ist alles so bescheuert, weil das so generisch und überzogen ist mit diesem Gedudel und der Musik. Aber ganz ehrlich, weißt du, wie viele Songs ich noch in meinem Kopf habe von früher? Dani Sahne von Danone.
Von Danone,
so.
Genau.
Also, davon kriege ich nie genug. Ja, siehst du, und mir fallen noch ganz viele andere ein. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Das funktioniert.
Ja.
Voll.
Und mit Zeug ins Weekend-Feeling.
It's hot in sweet and feeling.
Genau.
Ja, es ist sehr total krass. Ich glaube, wenn ich jetzt abschließend noch was dazu sagen kann, auch da, das ist ja auch eine soziale Gerechtigkeitsbewegung und da geht es darum, so gut es geht und so umsetzbar wie möglich, sich mit dem Leid von Tieren auseinanderzusetzen und das aktiv zu boykottieren. Und auch das kann überfordernd wirken. Und setzt euch einfach damit auseinander. Schaut euch zum Beispiel auf YouTube den Film Dominion an. Das ist ziemlich hart und heftig, aber das ist das, was hinter den Kulissen passiert. Und die alle, glaube ich, kennen das, wenn uns etwas... Also wenn man sich machtlos fühlt und diese Tiere sind komplett machtlos und haben eigentlich nur uns, die ihnen eine Stimme geben können. Und wenn wir nicht darauf angewiesen sind, dann haben wir eine Option und ja, setzt euch einfach damit auseinander. Das ist ein furchtbares Thema. Also ein schönes, aber ein furchtbares.
Ja, furchtbar, das stimmt. Aber wichtig, eine Frage, die ich all meinen Gästen immer stelle am Ende der Reise in diesem Aufzug. Gibt es eine Organisation, eine NGO, ein Thema, das du unterstützen möchtest, was sich unsere ZuschauerInnen oder HörerInnen mal anschauen können, was wichtig ist?
Also es gibt einige tatsächlich, aber ich sage jetzt einfach mal, ich habe letztes Jahr, also ich habe sehr viel mit dem Deutschen Tierschutzbüro zusammengearbeitet. Die machen wirklich fantastische Arbeit, weil die sich sehr viel, also diese ganzen Videos, die man online sieht, in Masten, die in Milchbetrieben, in Schweinebetrieben, in Pelzbetrieben, das machen alles Menschen wie die von Ariba, von vom Deutschen Tierschutzbüro. Und also das muss natürlich irgendwie finanziert werden. Es gibt aber auch so tolle Projekte wie das Trevor Project zum Beispiel aus den USA. Die setzen sich für Queere, besonders für Transmenschen ein. Es gibt, ja, also ich finde auch Hate Aid zum Beispiel, ich weiß nicht inwieweit, das ist glaube ich keine Spendenorganisation, aber ich finde die einfach generell wichtig, einfach nochmal darauf hinzuweisen, weil wir viel Hass erfahren, aber das, ja.
Super, die packen auf jeden Fall in die Shownotes, weil ich das auch ein wichtiges Thema finde, dass wir auch alle, jeder mit seinem oder ihrem Bereich irgendwie was Kleines tun können. Und wenn wir es nur lesen, weil das ist ja auch schon mal ein super kleiner Anfang. Aljoscha, wenn jetzt gleich die Aufzugstür aufgeht, wo geht's für dich weiter?
Im Leben oder aus diesem Gebäude
was
raus?
Was machst du heute noch?
Ich habe heute noch ein paar Calls. Ich muss noch ein bisschen was produzieren heute, weil ich morgen nach Berlin fahre. Und das heißt, ich muss versuchen, mich so ein bisschen zu organisieren. Ich muss mit meinem Hund noch spazieren gehen. Das heißt, an erster Stelle müsste ich mir, glaube ich, einfach mal einen Tagesplan schreiben, weil ich ein sehr unstrukturierter Mensch bin und ganz viele E-Mails beantworten, glaube ich.
Ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren mal ein Interview geführt mit Simon Unge. Und da hat er mir erzählt, und das fand ich total krass, dass InfluencerInnen, die online arbeiten, dass es ein riesiges Problem ist, Urlaub zu machen. Weil du musst ja liefern. Und der Algo muss ja da sein.
Ja, es ist tatsächlich so. Und du hast immer, also ich kenne das Gefühl, ich habe jetzt schon drüber nachgedacht, ob ich im November meine 2 Wochen Auszeit nehme. Und habe aber jetzt schon Stress, weil ich mir denke, was ist, wenn da irgendwas Wichtiges reinkommt?
Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast, für diese Aufzeichnung. Und ich hoffe, wir sehen uns mal live an einem Event.
Sehr, sehr gerne.
Und dann trinken wir mal einen Kaffee ohne Mikro und Kamera.
Und mit Hafermilch.
Gerne.
Vielen Dank für die Einladung nochmal.
Gerne.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und danke, dass du mich nochmal darauf hingewiesen hast, auch intersektionaler zu denken.
Ja, wir können alle nur lernen. Das ist, gilt auch für mich natürlich. Schön, dass du da warst.
Dankeschön.
Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich 2-mal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.